möchte heute gerne ganz kurz über ein Thema sprechen, von dem ich hoffe, dass es euer Interesse und eure Faszination erweckt. Ich möchte über vedische Prophezeiung für die Zukunft der Menschheit sprechen. Ich möchte zunächst einmal euch fragen, ob ihr euch schon mal Gedanken gemacht habt über die Zukunft unserer Menschheit. Was meint ihr, wird so in den nächsten 20, 50, vielleicht auch 100 Jahren auf unserem Erdplaneten sein? Wird alles so bleiben, wie es ist? Wird es größere oder kleinere Veränderungen geben? Was sind eure Gedanken zu dem Thema?
Nicht so, wie es ist.
Es bleibt nicht, wie es ist. Wird es sich zum Positiven verändern? Es kommt darauf an, aus welchem Standpunkt. Und für wen es positiv und negativ ist.
Gute Menschen.
Für gute Menschen wird es positiv sein.
Hoffentlich.
Es ist Zeit. Es ist so viel zu schief gegangen.
Ja, das ist so.
Ja. Ja. Aha. Es ist eine interessante Frage. Ich habe vor einiger Zeit einen Kongress besucht, der unter dem Namen Die Zukunft der Menschheit abgehalten wurde. Es war an der Veda-Akademie und es gab ein paar Politologen und Ökologen und Soziologen, die sich zu diesem Thema geäußert haben. Ich kann mich noch deutlich an den Schock in der Zuhörerschaft erinnern, als jemand ein Bild gezeigt hatte. Das war, glaube ich, einer, der so mit Umwelt sich beschäftigt hatte, von dem Erdplaneten in 100, ich weiß nicht wie viele Jahren, 50 oder 100 Jahren, das kann ich nicht mehr genau erinnern. Als er die Landkarte zeigte von der Erde in 50 oder so und so vielen Jahren, wie gesagt, ich weiß nicht genau wie viel, war auf der Landkarte kein Norddeutschland mehr drauf. Große Teile von Amerika waren auch nicht da. Italien war völlig überschwemmt. Und es hieß dort auf der Landkarte, dass wir mit folgendem Szenario zu rechnen hätten. Durch den Treibhauseffekt, so nennt man das, glaube ich, ist jedem bewusst, was das ist. Es wird wärmer einfach in der Atmosphäre. Dadurch, dass so viel Abgase kommen und eine Glocke, wie eine Glasglocke, um den Erdplaneten bilden, indem sich die Atmosphäre aufheizt, wie in einem Treibhaus. Treibhaus ist so wie ein Split, so diese Glashäuser, die sehr heiß werden und dafür sorgen, dass sehr schnell fast tropische Früchte dort wachsen. So, man spricht also von einem globalen Treibhauseffekt, der durch die Luftverschmutzung kommt und der dafür sorgen wird, dass sich unsere Erde dermaßen stark aufheizt, so sagt diese Wissenschaftler, dass die Polkappen, also die Antarktis und der Nordpol, dermaßen stark zum Schmelzen gebracht wird, dass sich der Wasserspiegel völlig hebt, dass Flutwellen, die bis zu 50 Meter hoch sind, über die Küsten hinweg rollen, die menschliche Population da wegschwemmt, wenn sie nicht vorher evakuiert worden ist. Und für immer oder große Teile unserer heutigen Weltkarte einfach überschwemmen werden. Das war eine düstere Prognose. Dann kamen andere Prognosen, ebenfalls von Wissenschaftlern, die von Meteoren sprachen, die einschlagen würden. Und so vieles, was also nicht sehr gut aussah. Dann haben sich die Politologen, also Politforscher, gemeldet und haben gesagt, es wird eine unglaubliche Zunahme von Aggression auf unserem Planeten geben, welches dazu führen wird, dass sich Menschen oder Völker bis an die Zähne bewaffnet gegenüberstehen und sich anknurren und anfletschen wie Hunde, nur mit dem Unterschied, dass sie halt nicht mehr Krallen, sondern Atomwaffen haben. Und so ging das weiter und weiter und ich saß dort und hörte mir das an, bis der Konferenzleiter sagte, und jetzt haben wir so viele Dinge gehört, jetzt werden wir einen ganz außergewöhnlichen Sprecher einladen, er heißt Satchinandan Swami und er wird uns vedische Prophezeiung zur Zukunft der Menschheit geben. Bei der Zeit war die Atmosphäre unglaublich düster, alle schauten ein bisschen betreten auf den Boden, dachten sich wohl, wo sie im Jahre 2050 ihren Urlaub machen können. Noch nicht. Und es war einfach eine miese Atmosphäre. Und ich kam dann heran und sagte, wissen Sie eines, vor jeder Jahrtausendwende sind die Menschen total verrückt geworden und haben gedacht, die Welt geht unter. Schauen wir uns das Szenario, das typische Szenario im Jahre 999 nach Christi Geburt an. Da habe ich beschrieben, wie es damals aussah, es ist ja historisch noch überliefert. Die Menschen dachten also, dass wenn das Jahr 1000 anbricht, dass sich die ganze, dass das Himmel, aus dem Himmel, also Blitze kommen würden, die die ganze Erdoberfläche zerstören würden. Im Jahr, also sagen wir mal, 11 Uhr nachts, an der Silvesternacht, sah es in Rom so aus, die Leute kamen alle in die Kirche und gewandert. Vorher hatten sie ihre Sünden, ihren Ehebruch, ihren Ehekollegen da mitgeteilt und Wilddiebe hatten freiwillig Selbstanzeige erstattet. Ich habe ein Reh geschossen ohne Erlaubnis vom königlichen Forstamt. Diebe haben ihr Geld zurückgegeben, was sie gestohlen hatten, was sie rechneten damit, dass also wenn die Uhr 12 Uhr schlag, jeder bestraft werden würde von Gott, der sich diese sinnvolle Menschheit nicht mehr länger anschauen würde. Und die kamen also dann in die Kirche massenweise, da war gar kein Platz mehr, und hörten, wie Papst Silvester die Messe las, und schließlich 5 Minuten vor 12 breitete sich eine dermaßen starke Hysterie aus, dass die alle unter die Kirchenbänke runtergingen, in der Hoffnung, dass wenn irgendwas vom Himmel runterkam, sie doch wenigstens noch Schutz unter den Kirchenbänken hatten. Die Welt spielte verrückt. Es wurde 1 Uhr morgens, 2 Uhr morgens, als die Sonne um, ich weiß nicht, so 8 Uhr wohl aufging, stand die Welt immer noch in den Fugen. Und jeder konnte sich davon überzeugen, dass der prophezeite Weltuntergang nicht eingetroffen war. So, als sie das hörten, sagten sie, ja, wollen Sie damit sagen, dass das, diese ganzen Prognosen, die wir jetzt gehört haben, von renommierten Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, über das Jahr 2000 genauso einer Hysterie entsprang wie damals? Ich habe gesagt, nicht unbedingt. Ich wollte nur sagen, es ist natürlich, dass man sich zur Jahrtausendwende Gedanken über die Zukunft der Menschheit macht. Und es ist natürlich, dass die Schwarze ja alle schwarz sehen. Historisch erwiesen. Das war, also, dann habe ich gesagt, ich möchte Ihnen jetzt aber sagen, was die vedische Zivilisation über die Zukunftsprognosen sagt. Es gibt im Grunde genommen 2 Arten von Prognosen in den vedischen Schriften. Prognosen, die Möglichkeiten aufzeichnen, also Prognosen sind sowas wie Vorhersagen, die Möglichkeiten aufzeigen, Möglichkeiten, die wir als Menschen entweder bewahrheiten oder nicht bewahrheiten. Also es kommt auf uns drauf an. Es gibt also 2 Möglichkeiten. Das eine Szenario möchte ich Ihnen so, euch so beschreiben, also Ihnen. Damals war ich in der Konferenz und duzte niemanden, außer meinen Assistenten. Die Menschen werden spirituell so arm dran sein, ich spreche jetzt in der Prognose der vedischen Zivilisation, dass sie nur noch für ihre kleinlichen materiellen Wünsche leben. Wahrhaftigkeit wird zum Nullpunkt reduziert werden und Lügen sind an der Tagesordnung. Jemand, der reich ist und bestechen kann, wird im Gerichtshof Recht bekommen. Jemand, der arm ist, wird an die Seite geschert. Kriegerische Auseinandersetzungen werden über den Planeten Erde wüten, die schließlich so stark werden, dass Krieg nicht nur von Land, von Nation zu Nation besteht, nicht nur von Landstrich zu Landstrich, sondern dass Krieg von Haus zu Haus besteht. Die Menschen werden klein sein in ihrem Wuchse, weil sie sich so ungesund ernähren müssen. Die Nahrung entspricht fast Giftstoffen. Sie kleiden sich nicht mehr in gesunde Wolle, sondern in Plastik. Solche Vorhersagen sind da. Es gibt keine regelmäßigen Regenfälle mehr, die Landwirtschaft ermöglichen, sondern einfach nur noch Trockendürren. Und während ich so sprach und immer mehr erzählte und immer mehr und immer mehr erzählte, wie ich davon sprach, dass die Politiker in der Zeit, in der Zukunftszeit, wir können das, glaube ich, jetzt so machen, denn dann wirst du ruhig sitzen bleiben, was ein großer Vorteil in dieser Vorlesung wäre, dann oder einfach zu machen. Wir haben ja das Fenster angelehnt. Danke. So, jetzt gibt es nur noch Zuhören, Zuhören, Zuhören. So, ich sagte dann zum Schluss noch über eine Vorhersage über die Politiker, dass die nur durch Manipulation an die Macht kommen und in der Zeit, wo sie an der Macht sind, so viel Geld wie möglich anraffen wollen, bevor sie dann vom Amt abgesetzt werden. In Deutschland, ich hatte die Vorlesung in Deutschland gegeben und alle sagten, das klingt ja wie diese ganzen Skandale, die im Augenblick aufgedeckt werden von Politikern, die sich nur bereichert haben. Ich habe gehört, in Österreich soll es auch nicht unbedingt ganz und gar viel besser sein. Während ich also so erzählte und dieses eigentlich schreckenerregende Szenario des Kali Yugas so sagte, senkten sich auch die Köpfe und viele dachten sich, wir leben mittendrin. Die Vorzeichen oder Weichen sind bereits gestellt. Wir mögen noch nicht all diese Prognosen erfahren, aber das klingt uns sehr logisch und viele wollten die Quellentexte dann haben. Ich habe gesagt, aber halt, das ist eine Vorhersage. Das ist eine Möglichkeit. Diese Möglichkeit ist sehr wahrscheinlich, weil die Menschheit bereits ihr Karma-Konto dermaßen überzogen hat, dass sie totale Minus gelandet sind. Wir haben bereits zum Beispiel ökologisch so große Verbrechen gegen die Natur gemacht, dass man das schwierig aufhalten kann. Da sind Kettenreaktionen in Gang gesetzt worden. Aber wie gesagt, die Vedas sagen nur, das ist eine Möglichkeit. Denn die Vedas sprechen davon, dass die Menschheit ein ganz wertvolles Juwel besitzen. Wer sich auf dieses Juwel konzentriert und sein Leben entsprechend mit diesem inneren Reichtum gestaltet, kann für sich, aber auch für eine Menschenmenge um sich ein anderes Schicksal einleiten. Was meint ihr wohl, was unser größter Reichtum als Menschen ist?
Hare Krishna
Mahamantra. Was könnte es noch sein? Das Hirn.
Und Seele.
Seele.
Also das ist quasi das Hirn zusammen.
Ja.
Wenn der Hirn gut ist, dann ist Seele auch gut. Mhm. Wenn der Hirn positiv denkt.
Ja, wenn das Hirn positiv denkt.
Ja.
Was könnte das noch sein, unser größter Reichtum? Österreichische Schillinge, die wir auf der Bank haben?
Ja, unsere Verbindung mit Gott.
Unsere Verbindung mit Gott, die wir haben. Ihr habt sehr gute Beiträge. Die Veda sprechen, dass das größte Juwel, den wir haben, unser freier Wille ist, den wir einsetzen können, um unser Leben entweder sehr materialistisch zu gestalten und sehr, also unmöglich nach den karmischen Gesetzen der Natur, oder den wir einsetzen können, diesen freien Willen, um uns spirituell weiterzuentwickeln und unsere ewige Beziehung zu Gott oder, wie wir sagen, zu Krishna wiederherzustellen. Ich glaube, diese Definition beinhaltet vieles von dem, was ihr selber gefunden habt als eure Reichtümer oder Schätze, die ihr habt. So, der Mensch hat eine Unabhängigkeit oder einen freien Willen, mit dem er sein Schicksal gestalten kann. Und ich möchte euch ein bisschen jetzt erzählen von den 5 Stufen des Bewusstseins, die jeweils höher gelegen sind. Es gibt 2 von diesen 5 Stufen des Bewusstseins, die Materie besitzt, die Tiere haben und so weiter, und 3, die wir als Menschen entwickeln können. Wenn wir allerdings nicht diese 3 Bewusstseinsstufen entwickeln, sind wir, wenn wir es ganz korrekt und spezifisch aussagen wollen und nicht Rücksicht nehmen wollen auf Menschen, die sich eventuell getroffen fühlen, wir sind, wenn wir diese Möglichkeiten der Bewusstseinsentfaltung nicht ausnutzen, Tiermensch. So werden wir benannt. Ich weiß, das ist unglaublich verletzend für materialistische Menschen, aber in diesem Kreise müssen wir einfach mal in Kauf nehmen, dass wir ihnen ganz kurz wehtun, um sie dann aufzuschrecken und vielleicht ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Schätze richtig einzusetzen. Und so, auf der niedrigsten Bewusstseinsentfaltungsstufe kann man eigentlich nicht davon sprechen, dass sich das Bewusstsein der Seele entfaltet. Es ist so, wenn die Seele in Steinen ist, es gibt so wachsende Steine wie Bergkristalle, hat die Seele nicht eigentlich die Möglichkeit, sich da zu entfalten. Da passiert eigentlich nicht so viel. Wenn die Seele im pflanzlichen Körper ist, hat die Seele eigentlich nur die Möglichkeit, etwas zu tolerieren. Wenn zum Beispiel jemand kommt und ein Herz in den Baum schneidet, ich liebe die süße Moni, nicht? Oder wenn ein Holzfäller kommt und den Baum fällt, da ist keine Möglichkeit für die Seele, etwas dazu unternehmen. Sicherlich auch in dieser Lebensform registriert die Seele durch Bewusstsein, was dort geschieht. Ich habe zum Beispiel gehört, dass von einem Buch, das zu meiner Zeit, als ich noch Bücher las, die also nicht unbedingt nur Spiritualitäten behandelten, sehr beliebt war in bestimmten Kreisen. Das Buch hieß Das geheime Leben der Pflanzen. Vielleicht hat es jemand von euch gelesen, es erschien im Fischer Verlag. Und da wurden Experimente beschrieben, die zeigten, dass auch in pflanzlichen Lebensformen Bewusstsein sehr wohl vorhanden ist. Zum Beispiel ging ein Mann mit einem Knüppel in ein Treibhaus hinein und schlug auf die Pflanzen rein, entwurzelte sie und ließ aber einige Pflanzen, also verschonte sie, ließ sie so. Da hat man die Pflanzen so feine elektronische Messgeräte. Als nächstes in dem Versuch kam jemand rein, der ganz normal war. Und die Pflanzen hatten keinen besonderen Ausschlag. Aber dann, als nächster, kam wieder dieser Mensch hinein. Diesmal nicht bewaffnet, er hatte keinen Stock. Kam hinein und hielt sich dort nur auf. Was meint ihr wohl, ob die Pflanzen ihn wiedererkannten? Natürlich, sonst hätte ich ihn, das ist ja gar nicht erwähnt wahrscheinlich. Es machte sich ein deutlicher Ausschlag, könnte man glaube ich sagen, bemerkbar auf diesen feinsten elektronischen Messgeräten, die zeigten, dass diese Pflanzen auf diesen Menschen reagierten, und zwar ganz und gar anders als auf irgendeinen anderen Menschen, der hereinkam. Also diese Stufe, aber die Pflanzen können sich nicht äußern. Sie können zum Beispiel keine Protestbewegung gegen Pflanzenschänder unternehmen. Nicht? Sie sind verurteilt zum Tolerieren. Ihre Bewusstseinsstufe nennt sich, wenn man das aufgeschrieben, Sankuchita, Achalita Chetana, das ganz bedeckte Bewusstsein, wo man unfähig ist, etwas von einer zur Befreiung von Leid zu unternehmen. Die nächste weiterentwickelte Bewusstseinsstufe, wo die Seele ein paar weitere Möglichkeiten hat, heißt Sankuchita Chetana. Das ist ein stark eingeschränktes Bewusstsein, wie es die Tiere haben, die lediglich ihren Instinkten nachgehen können. Sie wollen essen, sie wollen schlafen, sie wollen verteidigen und in den entsprechenden Jahreszeiten ihre Samen verschütten. Nicht, das sind, ist die Sankuchita Chetana. Tiere haben jedoch keine Möglichkeiten zur Selbstverwirklichung und Weiterentwicklung im Leben. Wenn wir jetzt zum Beispiel alle Hunde von dieser Stadt einladen würden für einen Vortrag, würden sie sich überhaupt nicht konzentrieren können. Und würden irgendwann mal kläffen und dann vielleicht sich beschnuppern. Und wir würden sagen, ja, dazu ist jetzt nicht die Zeit, wir wollen jetzt ernsthafte Themen durchbesprechen. Nicht? Und dann vielleicht sogar, ich weiß nicht, was sie machen würden. Nicht? Sie können nichts unternehmen zu ihrer Befreiung. Wenn die Seele nun auf der Evolutionsleiter ein bisschen weitergeht, kommt sie zur menschlichen Lebensform. Und auf dieser Lebensform wird ihr Bewusstsein als eine Art Knospe beschrieben. Eine Knospe drückt eine Möglichkeit ein, zum Beispiel eine Rosenknospe. Das ist jetzt schon eine volle, eine blühende Rose, aber eine Rosenknospe gibt die Möglichkeit auf, sich zu entwickeln. So hat auch ein Mensch auf die Möglichkeit, sein Bewusstsein zu entwickeln. Wenn der Mensch jedoch nur seinen tierischen Instinkten nachgeht, so rücksichtslos ist, nur where is fun, where is enjoyment und so weiter lebt, in dem Augenblick ist der Mensch schlicht gesagt noch nicht entwickelt. Wenn wir ihn beschreiben wollen, brauchen wir nicht irgendwelche österreichischen Schimpfwörter zu besuchen. Wir können ganz vedisch sagen, du Knospe. Nicht? Mit diesen, wir würden sagen, du bist eine richtige Knospe. Viele Menschen fallen in diese, das ist ein schönes Wort, was noch ihnen die Möglichkeit einräumt, sich weiterzuentwickeln. Vielleicht kennt ihr solche Knospen in eurem bekannten Kreis. Nicht? Diese Menschen leben nur, wie gesagt, ihren Instinkten nach ähnlich, ihr Bewusstsein ist noch nicht weiterentwickelt. Nun kommen wir zur nächsten Bewusstseinsstufe. Man nennt sie die erblühende Bewusstseinsstufe. Auf dieser Stufe macht sich ein Mensch Gedanken, zum Beispiel über spirituelles Leben, über spirituelle Praxis, welche ihm erlaubt, langsam sein inneres oder spirituelles Potenzial voll und ganz zu entwickeln. Er macht sich zum Beispiel Gedanken, wie er frei werden kann von äußere, von der Bestimmung, sagen wir, der Kontrolle durch den Geist und die Sinne. Wenn ein Hund irgendwas riecht, ist es völlig um ihn geschehen. Nicht? Ein Mensch, der seine Sinne nicht kontrollieren kann, ist eigentlich noch auf der animalischen Stufe. Er ist noch nicht weitergekommen. Wir müssen ihm viel Güte geben und Hilfe geben in seinem Leben. Aber er ist noch dabei, sich zu einer Knospe an. Aber wenn ein Mensch anfängt, seine Sinne und seinen Geist, seine Gedanken zu kontrollieren und auf ein höheres Ziel auszurichten, dann fängt er an, auf die erblühende Stufe des Bewusstseins zu kommen. Und schließlich kommt er auf die Purna Vikachita Chetana, so heißt das in Sanskrit, der voll erblühten Bewusstseinsstufe. Das heißt, Gottes Bewusstsein, wo er Kontakt bekommt zu dem Herrn im Herzen, zur Überseele, wo er nach dem Plan des Höchsten lebt und nicht und aus der, sagen wir mal, der Versklavung der materiellen Natur, der Kontrolle der Sinne und des Geistes und der äußeren Umstände ausbricht. Er kommt so richtig heraus aus der Ummauerung. Puna Vikachita Chetana. Diese Stufe, wo man tatsächlich Krishna sogar von Angesicht zu Angesicht schließlich sieht und wo man ihm in Liebe und Hingabe dienen kann, ist das Ziel unserer Bewegung. Wir heißen Krishna Bewusstseinsbewegung oder die Bewegung. Falsch. Wie heißt mir genau? Die Bewegung für Krishna-Bewusstsein. Nicht? Diese, wir versuchen durch spirituelle Übungen diese Stufe zu erreichen. Und auf dieser Stufe ist es dem Menschen möglich, zum Beispiel Mitleid für andere zu entwickeln. Ein Mensch auf dieser Stufe wird den anderen als eine ewige spirituelle Seele sehen. Und ihn auch respektieren. Er wird so weit gehen, Prabhupada sagte einmal, er wird nicht einmal einer Ameise etwas zuleide tun, weil er weiß, hier ist die ewige spirituelle Seele in einem Ameisenbody, einem Ameisenkörper. Nur heißt es in den Vedas, ich bin dabei über Prophezeiungen zu sprechen, dass es in unserer Zeit in der Kali-Yuga-Zeit sozusagen, dieser sehr ungünstigen spirituellen Zeit, eine Periode gibt von insgesamt 10.000 Jahren, in denen Umstände sind, wie die des Satya-Yugas, des goldenen Zeitalters. Jedem Zeitalter wird ein bestimmtes Metall zugeordnet. Diesem Zeitalter, in dem wir leben, wird das unedelste Metall, nämlich Eisen, vermischtes Eisen, zugeordnet. So, wenn es heißt, dass es eben diese beiden Möglichkeiten gibt, diese absolute Dekadenz und Degeneration oder eine Zeit von 10.000 Jahren, die das goldene Zeitalter einläutet. Wovon ist diese Zeit abhängig? Die ist abhängig davon, ob die Menschheit es schafft, eine Menschheit zu werden. Das heißt, das Bewusstsein, was wir haben, zu der vollen Stufe der Entfaltung zu bringen. Nicht? Unsere ewige Beziehung zu der höchsten Persönlichkeit Gottes aufzunehmen. Es ist ganz und gar davon abhängig. Solange wir das nicht tun, werden wir nicht in der Lage sein, wird sich die, sagen wir mal, Kali-Yuga-Prophezeiung erfüllen. Wenn wir aber diese Möglichkeiten entwickeln, wird es diesen Zeitraum geben von 10.000 Jahren, die wie das goldene Zeitalter ist. Die Wahl liegt also ein bisschen bei uns. Nun könnte man sagen, okay, also die meisten Leute werden wahrscheinlich nicht ihr volles spirituelles Potenzial entwickeln. Könnte man so sagen, wie es so ein bisschen aussieht, es ist ziemlich materialistisch irgendwie. Also die österreichischen Reklame, die sehen nicht sehr erleuchtet aus, muss ich ehrlich sagen. Ja, Reklame sieht aber grundsätzlich niemals so sehr erleuchtet aus, aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass alle Österreicher, stellt euch das mal vor, nur in eurer Nachbarschaft, ob die zum voll erblühten Bewusstsein kommen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Es müsste schon ein kleines Wunder geschehen, oder? Ein großes, das große sogar. Nicht? Ja. Srila Prabhupada hatte einmal. Er saß einmal an seinem Tisch. Ein spiritueller Meister hatte gerade aufgehört zu übersetzen. Und da waren ein paar Devotis da. Prabhupada machte so am Tisch, so wie ein kleines Kind, könnte man sagen, die Geräusche der Stadt nach. Das war der Müllwagen, sagte er. Und machte. Das waren die Vögel, die zwitschern. Und wir alle wunderten uns so. Und plötzlich haute Prabhupada auf den Tisch. Boom! Das war die Atombombe, die diese ganze unsere Zivilisation vernichtet. Wir waren richtig, richtig geschockt. Nicht? Und dann sagte Prabhupada, das wird aber nicht geschehen, wenn die Menschen die Möglichkeiten aufnehmen, ihr spirituelles Bewusstsein zu entwickeln. So, es liegt also, nun muss man sagen, gut, was ist aber, wenn sagen wir mal, ich wohne in Linz und 90% der Leute nehmen teil an dieser Schlachthauszivilisation, also essen weiterhin Mord und kriegen dann das Karma. Was ist denn mit mir? Was geschieht mit mir? Die kriegen alle schlechtes Karma und ich wohne auch in Linz. Kriege ich denn auch eins? Kriege ich denn sozusagen, nämlich Teil am Massenkarma? Es gibt ein interessantes Gesetz, das wir immer wieder durch unsere nämlich Teil am Massenkarma. Es gibt ein interessantes Gesetz, das wir immer wieder durch unsere eigenen Möglichkeiten uns unser Leben schaffen können. Es gab zum Beispiel in Hiroshima Nonnen und Mönche, die nicht von der Atombombe vernichtet wurden. Die standen gerade günstig hinter einer Bleiwand, als das krachte. Es gab einmal eine indische Stadt, die von einem Erdbeben heimgesucht wurde. Und in der Stadt gab es ein einziges Haus, das einfach stand. Das war das Haus von einem Gottbruder meines spirituellen Meisters, also ebenfalls eines spirituell lebenden Menschen. Sehr oft erleben Devotees oder geweihte Krishna das folgende Szenario, dass sie schlimmste Autounfälle wieder also überleben. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an einen Wagen, es war ein amerikanischer Chevrolet Chevy, in dem die Devotees aus Schweden auf Sankirtan fuhren. Und sie, also zur Buchverteilung, sie fuhren jetzt schon seit einer Stunde hinter einem schwedischen Laster her, der nur, also was wie 40 Stundenkilometer fuhr, konnten ihn aber nicht überholen, weil eben so ein Streifen da war. Do not take over, sie überholen nicht, so ein Überholverbotsstreifen da war. Und sie auch nicht genau sehen konnten. Ich nehme an, ihr fahrt Autos, es gibt diese Situation, wo es einen dermaßen zwickt, dass man überholen will. Und man kommt schon in seine eigenen Schwitze. Aber man kann die Straße nicht genau übersehen. Nicht? So, und so war das. Das war eine Straße, die wir eingesprengt. Links und rechts waren so schlimme, also so hohe Berg oder Rock, wie sagt man Rock, Felswände. Und die waren jetzt schon seit einer Stunde hinter diesem Auto her. Es war eine Stunde lang kein Auto von der gegenüberliegenden Straße gekommen. Links und rechts nur Felswände. Schließlich hat es den Devotee einfach die Geduld genommen. Er hat gestartet, Vollgas. Und diesen Chevy, diesen nicht so schnell in Gang zu bringen, fing an anzuziehen. Und es war ein langer Lastwagen, war dann auf halber Höhe, als er plötzlich von der gegenüberliegenden Fahrbahn ein sehr schnelles Fahrzeug auf ihn zukommen sah. Konnte zu dem Zeitpunkt nicht mehr bremsen, er würde in jedem Fall zusammenprallen mit dem. Ich glaube, als Autofahrer kennt man diese, also befürchtet man nicht so sehr wie so diese Situation im Autoverkehr. Er konnte nicht beschleunigen und vor den reinfahren. Er konnte nicht ausweichen, weil also rechts war der Laster und links war die starke Felswand. Und er hat nur Folgendes gesagt, also sterben muss man, das ging ganz schnell, der Fahrer hat mir das gesagt, sterben müssen wir alle. Also, damit wenigstens der andere nicht drauf geht, versuchte er, das Auto jetzt auf die Felswand zu lenken, dass er gegen die Felswand klatscht und das Auto dann vom gegenüber Seite vorbeikommt, weil er war ja schuld, nicht, an dem Unglück. So, er sagte dann Krishna, riss das Auto, machte die Augen zu, riss das Auto rum und fuhr jetzt mit voller Geschwindigkeit auf die Felswand zu. Und fuhr. Was hörte der? Und der hatte, machte dann irgendwann die Augen auf und stand mit quietschenden Reifen in einem schwedischen Wald. Was war passiert? Gerade als er überholt hatte, also und links das Auto rein war, war, und er ist die Strecke später nochmal abgefahren, war so ein schräger, gerade in der richtigen Schräge, so ein Weg in den Fels reingesprengt, wo die Woodworkers, die Holzfäller, die Bäume zum Straßenrand gebracht haben, die gefällten Holzfäller, die dann abtransportiert wurden für IKEA und was immer, nicht, schwedische Möbel ausgemacht werden. Er hat gesagt, das ist nicht möglich. Für viele Kilometer, 30 Kilometer, war das der einzige Weg, der da reingesprengt war. Er war dann da reingesaust. Ich möchte mit dieser Geschichte eine kleine Illustration dafür geben, dass es möglich ist, innerhalb einer determinierten, vorherbestimmten Situation, die viele Leute treffen, eine individuelle, also durch spirituelles Leben eine individuelle Situation zu schaffen, wo andere Umstände sind als die Umstände, die die Umgebung hat. Ja. So, was ist die Zukunft der Menschheit? Es kommt auf euch drauf an. Was ist eure Zukunft? Werdet ihr die Möglichkeit nutzen, euer Bewusstsein zu entfalten, indem ihr diese Freiheit, die ihr habt, richtig einsetzt, um spirituelles Leben zu praktizieren? Oder werdet ihr das nicht machen? Nun, in diesem Kreis ist es, glaube ich, klar, ihr seid alles Spiritualisten und Transzendentalisten. Ich wünsche euch viel Erfolg darin, euer spirituelles Leben zu intensivieren und auf diese Weise eine gute Zukunft für euch und für möglichst viele Menschen herbeizuführen. Hare Krishna. Damit bin ich an mein natürliches Ende angekommen. Ich hoffe, es ist eine inspirierende Möglichkeit. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? So schnell gegangen.
Ich bin dem Leben vorgelegt, ich bin dem Leben auf den Bann, das heißt, ich das spielen soll.
Weil wir haben ja die Möglichkeit, also wann es geschehen soll, ja, es wird gesprochen vom Kali Yuga, dass sich das so entwickelt. Viele dieser Prophezeiungen sind ja schon eingetroffen. Viele Menschen kleiden sich in Plastik. Nicht? Es wird gesagt, Schönheit wird an der Haarfrisur gemessen. Auch so, sind auch ganz viel, schau dich mal die Friseursalons an heutzutage. Nicht? Das ist ja ein Riesengeschäft geworden. So, ja, es sind schon diese Dinge rein, aber man könnte es umändern, indem man sozusagen sein spirituelles Leben aufnimmt und eines goldenen Zeitalter herbeiführt. Es gibt zum Beispiel manche spirituellen Projekte, wo wirklich der Eindruck da ist, dass dies eine total nektarhafte Atmosphäre ist. Wir hatten es einmal gehabt, wir haben ein Festival einmal gehabt, mitten im Winter, ein ganz tolles Festival, wo plötzlich die Sonne anfing, sommerliches Klima hereinzubringen. Das war, glaube ich, wo du eingeweiht wurdest, Madhuri Manjari. Da wurde das plötzlich so goldenes Zeitalter, mitten im Winter. Ja, keiner konnte das mehr verstehen. Es ist möglich in unserer heutigen Zeit, ja, eine sehr gute spirituelle Zeit zu machen. Besonders gut geht es, wenn wir mit Menschen zusammenkommen, die ebenfalls intensiv den spirituellen Weg nutzen. Ich habe zum Beispiel ein tolles Erlebnis gehabt auf der deutschen Farm. Wir hatten ein Festival gehabt, das Nishina Chaturdhisi. Ich weiß nicht, wer von euch alles da war. Ja, einige von euch. Das war doch so eine schöne Atmosphäre. Da konnte man wirklich sagen, es war wie ein goldenes Zeitalter. So unglaublich harmonisch. Obwohl so viele Menschen an einem Platz waren, herrschte eine sehr harmonische Atmosphäre unter den Menschen. Nicht, dass viele überall Samen, die erzählen und sprechen und glücklich sein. Weil da eben eine spirituelle Atmosphäre geschaffen wurde, in der eben Umstände waren wie im goldenen Zeitalter. Wir werden jetzt gleich hier, glaube ich, eine so spirituelle Atmosphäre haben, weil wir gleich Prasadam austeilen wollen, unser königliches Festmahl, was wir für euch gekocht haben. Ja.
Ich hätte noch eine Frage dazu. Es gibt ja so viele Vorhersagen, die bereits hätten schon sein müssen, so ja, in den letzten Jahren. Und kann man das darauf zurückführen? Weil ich weiß doch, kommt es, weil die Leute schon ein bisschen mehr sich Gott zuwenden, nehmen wir so,
ja,
dass einiges dazu schon
abgewendet wurde. Ich persönlich bin auch dieser Meinung, wenn wir zum Beispiel mal schauen, in der heutigen Zeit gibt es immer mehr Menschen, die ganz felsenfest von der Reinkarnation, der Seelenwanderung überzeugt sind. Es soll jetzt schon sowas wie 30% sein von den Europäern. Ja, nicht? Und Seelenwanderung oder Reinkarnation bringt mit sich ein Verständnis von Karma. Also dass entsprechend meiner Handlung, die ich jetzt ausführe, meine Zukunft gestaltet wird, auch in einem nächsten Körper. Karma wiederum bringt das Bewusstsein auf das Gesetz der Eigenverantwortung. Nicht was ich tue, wird im nächsten Leben kommen an positiven Dingen wie auch an negativen Dingen, deswegen handle ich besser positiv. Also ich glaube schon, dass in der Menschheit, da sind so parallele Spuren. Auf der einen Seite geht die Gesellschaft wirklich in beängstigende Dinge hinein, da will ich nicht drüber sprechen, weil es nur die Atmosphäre schwärzt. Nicht? Auf der anderen Seite gibt es aber eine Art Strömung, die mir so scheint, Vorhersagen, Prognosen abzuwehren. Es kommt jetzt darauf an, was wird stärker? Es ist wie ein Ringen sozusagen um die Zukunft der Menschheit im Augenblick. Es ist wie eine, ihr seid Devotis, die außerhalb leben, aber wir, die wir innerhalb leben, wir erleben das oft, das Verbreiten von Krishna-Bewusstsein ist manchmal fast wie ein Kampf. Nicht? Es ist wirklich wie ein Ringen um die Seele der Menschheit. Wird es die materialistische Seite, wird diese gewinnen oder die spirituelle Seite? Nicht? Wir sind ja nicht die Einzigen. Es gibt ja viele, viele Menschen, die sich bemühen um spirituelle Aufklärungsarbeit, wenn man das so will. Das ist höchst interessant. Wir leben in einem höchst interessanten, spannungsgeladenen Zeit, die voll mit funkelnder Ungeduld entweder über das Cliff stürzt oder woanders hin.
Dumme Frage dazu. Wenn jetzt einer vom Christentum überzeugt ist und relativ versucht, das gut zu leben, das ist ja schon sicher einmal ein guter Schritt.
Ja, auf alle Fälle.
Aber jetzt möchte ich dazu jetzt den Druck meinen, was sagt. Wie ist aber das, weil der, was heute Christentum ehrlich praktiziert, der darf an die Reinkarnation nicht glauben. Weil das im Dogmen drin hat, ist,
ja.
wie kann man das?
Ja. Seite sehr gute ethische Prinzipien, nicht zu lügen, nicht zu stehlen, aber dann nehmen sie das Messer und stechen es in die Gurgel eines Lammes hinein, also im Schlachthaus. Das ist ein bisschen und nehmen und denken, das ist okay, das ist, und haben dann irgendwie ihre Begründung. Im Bengalen gibt es auch Leute, die essen so gerne Fische, die wollen nicht einsehen, dass das das Töten ist. Und die sagen dann zu den Fischen, das sind schwimmende Gurken. No problem. Wir haben es gelöst. Es ist kein Wort. Im Altertum hat das Christentum zu Tieren gesagt, die haben keine Seelen, wie Frauen auch nicht. Das wurde gesagt, das rechtfertigte dann alles Mögliche, was die Tieren und auch den Frauen angetan haben. Ich weiß, diese Dogmen sind sehr bequem, aber nicht unbedingt richtig. Mit dem Christentum der Reinkarnation. Ich habe gestern eine interessante Verwirklichung gemacht. Mir sagte eine Christin, ja, ich bin völlig einverstanden mit ihrem Vortrag. Ich habe sehr viele Parallelen gesehen. Warum haben Sie denn das Christentum aufgegeben und sich dem Krishna-Bewusstsein zugewandt? Und ich habe gesagt, ja, also ich habe da mehr Antworten auf Fragen gefunden. Zum Beispiel wurde ich spirituell interessiert, als ich meinen Freund verlor und mich fragte, würde er weiterleben, könnte ich ihn jemals wiedersehen? Ich wollte nicht akzeptieren, dass er tatsächlich jetzt in diesem Grabesloch da einfach vermoderte und einfach aufhörte zu sein. Nicht? Ich dachte, es geht weiter. Das Christentum konnte mir da keine Antwort geben. In der Bibel steht Reinkarnation drin. Jetzt bin ich zum ersten Mal in meinem Leben. Stopp. Ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich habe so viel Ärger von den Christen gekriegt, als ich gesagt hatte, ich finde auch, dass in der Bibel Reinkarnation drin steht. Nicht? Die haben mich also waren gar nicht einverstanden mit meiner Auslegung der Bibel. Und jetzt treffe ich einen Christen, der mir sagt, es steht drin. Also gut, ja, ich finde es ja auch. Aber sie werden wahrscheinlich aufgehängt werden, wenn sie das hier in der Kirche sagen. Das stimmt. Da haben schon mal eine Schwierigkeit gekriegt. Im Kali-Yuga verlieren Religionen sehr oft ihre Potenz, weil die Menschen sich nicht so, weil die interpretieren und da auf komische Gedanken kommen. Zum Beispiel weiß ich, dass manche Leute denken, in der Bibel steht keine Reinkarnation. Ja, gut. Dürfte ich vielleicht einen von euch bitten, ganz kurz mal zu sehen, ob die Speise schon fertig ist. Ich habe das Gefühl, könnt ihr direkt Wie bitte? Der Leo, um das zu überprüfen. Ja. Ja, gut. Ich habe das Gefühl, es wäre schön, wenn wir hier eine kleine Pause einlegen, denn sonst wird man zu gedankenschwer. Und einfach, dass wir ein bisschen Prasadam zu uns nehmen, spirituelle Speise. Und danach, denke ich, ist es besser, wenn wir dann die Dias zeigen, weil dann haben wir ein bisschen Erleichterung. Mein Dia-Vortrag, den ich geben möchte, ist sehr schön. Es heißt Srila Prabhupada in Deutschland. Das sind Dias von Prabhupadas Besuch in Deutschland. Das sehen, es gibt ein paar sehr humorvolle Stellen, wo Prabhupada einen Witz erzählt haben. Da war zufällig die Fotokamera dabei. Ja. Ich würde vielleicht vorschlagen, weil wir nicht wissen, ob der Leo zurückkommt. Das ist nicht immer sicher. Ist fertig. Gut. Fantastisch. Wir haben euch ein gewisses Gefühl von. Gut, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Hare Krishna.